Hallo Freunde, in der heutigen Episode geht es um Andrew Hubermans 6 Stützen der mentalen Gesundheit. Und Andrew Huberman ist wahrscheinlich einigen von euch ein bekannter Name, zumindest diejenigen, die ja im englischsprachigen Podcast-Bereich ab und zu mal unterwegs sind. Wobei er mittlerweile auch in den deutschen Charts angekommen ist. Er ist US-Amerikaner, Neurowissenschaftler, Professor an der Stanford University und ja, steckt unglaublich viele Stunden, unglaublich viel Mühe, hat ein krasses Team hinter sich, ist aber auch selber einfach jemand, der total gut vernetzt ist und Herzblut, Leidenschaft in seinen Podcast steckt. Und wirklich, wenn ihr euch den Podcast anhört, der basiert auf den neuesten Studien und auf den neuesten Erkenntnissen in den unterschiedlichsten Bereichen aus der Psychologie, Neurowissenschaften, Physiologie, Sportwissenschaften. Also ganz, ganz viele Themen, die auch hier immer wieder ja, in Folgen verarbeitet werden. Absolute Empfehlung meinerseits, wenn ihr ja, ein Englischniveau habt, um das zu verstehen. Ist jetzt nicht mega einfach, ist halt schon wissenschaftlich auf Englisch, aber er versucht das schon runterzubrechen, sodass, ja, wenn ihr ein ganz gutes Englisch habt, ihr das sehr wahrscheinlich verstehen könntet. Probiert es auf jeden Fall mal aus und wenn es nichts für euch ist, ihr werdet hier immer wieder auch inspirierte Folgen von Andrew Huberman in meinem Podcast bekommen und genau darum geht es jetzt auch, denn er predigt oder verbreitet immer wieder 6 Aspekte, die seiner Meinung nach und auch basierend auf unterschiedlichen Forschungsergebnissen elementar sind für eine intakte mentale Gesundheit. Und das geht mit Punkt 1 los, der wenig überraschend ist, und das ist Schlaf. Schlaf hat einfach einen unglaublich großen Effekt auf unser Wohlbefinden und jeder von euch, der Schlafmangel hatte, vielleicht auch schon mal Schlafmangel über mehrere Tage hinweg, der kann wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, wie die Lebensqualität darunter leidet, die Produktivität darunter leidet und wie Schlafmangel auch dazu führt, ja, dass unser Wohlbefinden eingeschränkt ist und dass wir schlechtere Entscheidungen treffen und einfach auch nicht mehr leistungsfähig genug sind. Und ich will in der heutigen Folge so die wichtigsten Tipps dann immer zu den einzelnen Aspekten von Andrew Huberman geben. Und für ihn ist beim Thema Schlaf das Wichtigste, zu versuchen zumindest zu etablieren, und das, da stimmt er auch mit Dr. Walker überein, der wahrscheinlich einer der renommiertesten Schlafforscher ist, möglichst einen Rhythmus zu etablieren, dass wir sehr, sehr ähnliche oder im Idealfall immer dieselben, auch wenn das natürlich im Alltag schwer umzusetzen ist, dieselben Zeiten haben oder etablieren, zu denen wir ins Bett gehen und zu denen wir aufstehen. Wenn wir unserem Körper diesen Rhythmus geben, diese festen Zeiten etablieren, dann führt das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir auch regelmäßigen Schlaf bekommen, wenn unser Körper wirklich daran gewöhnt ist, zu diesen Zeiten dann zu schlafen. Dadurch wird unsere Schlafqualität steigern und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann wirklich in dieser Zeit schlafen, die wir etabliert haben, ist höher. Und das muss nicht auf die Minute genau sein, aber so alles so plus minus eine Stunde ins Bett gehen, aufstehen, sollte ähnlich sein, weil wenn sich das doll verschiebt, dann leidet die Schlafqualität auf jeden Fall darunter. Also bei mir ist das wirklich auch so, dass ich es zumindest versuche, so zwischen 5.50 Uhr und 7 Uhr, wirklich egal welcher Tag, meistens auch am Wochenende, aufzustehen und ins Bett zu gehen. Klar gibt es Ausnahmen, Sozialleben kommt manchmal dazwischen, aber wenn nichts dazwischen kommt, versuche ich auch wirklich zwischen 21.45 Uhr oder sagen wir mal so 22 Uhr bis 23 Uhr wirklich zu schlafen. Oder eher 22.30 spätestens zu schlafen. Und ich brauche sicherlich auch ein paar Minuten, um einzuschlafen, aber diese Zeiten versuche ich zumindest auch in meinem Leben einzuhalten, um ja in diesem regelmäßigen Aufsteh, ins Bett gehen, Muster drin zu bleiben. Und das macht einen wirklich großen Unterschied, wenn ich das einhalte versus wenn ich das nicht einhalte. Dazu gibt es auch den, ja, einfach auch von mir, was ich jetzt beim Schlaf noch umsetze, richtige Temperatur, dass das Zimmer kalt genug ist, denn wenn wir mit Fenster offen schlafen, beziehungsweise die Raumtemperatur kalt haben, ist das auch besser für unseren Schlaf. Und wenn es dunkel ist, ist das auch besser für unseren Schlaf. Da ich das Fenster versuche aufzumachen, ja, führt das dazu, dass relativ viel Licht reinkommt, weil ich habe keine guten Abdeckvorhänge, sodass ich dann, auch wenn es scheiße aussieht, vielleicht so eine Schlafmaske aufsetze, um es wirklich dunkel zu haben. Und ja, ich mache noch ein paar andere Sachen zum Thema Schlaf, die vielleicht nochmal Thema in einer anderen Folge sind. Ich versuche mir Nasenatmung anzugewöhnen, also tape ich den Mund zu nachts und meistens Nasenpflaster drauf, um mehr durch die Nase zu atmen. Das hat auch eine Reihe von positiven Effekten für unsere Gesundheit. Aber das kann mal in einer anderen Folge thematisiert werden. Aber nochmal kurzer Recap, also möglichst bei Thema Schlaf zur selben Zeit oder zu ähnlichen plus minus eine Stunde Zeit ins Bett gehen, aufstehen. Das ist wichtig. Dunkel, frische Luft im Schlafzimmer. Und der nächste Tipp, der dazu führt, dass wir dann in diesem Zeitfenster auch gut schlafen können, der ist dann auch direkt die zweite Ebene von den 6 Tipps von Andrew Huberman. Und das ist dann möglichst direkt nach dem Aufstehen Tageslicht sich auszusetzen. Und ja, in Deutschland, wer zu der jetzigen Zeit im November morgens aufsteht, der weiß, da ist nicht viel mit Tageslicht, zumindest wenn wir so zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen, dann können ähnliche Effekte aber auch mit ja, LED-Licht oder einfach hellem Zimmerlicht, zumindest kommen die Effekte nah dran, wenn wir uns auch diesem Licht aussetzen, direkt nach dem Aufstehen, denn das führt dazu, dass ja quasi die innere Uhr unseres Körpers gesetzt wird. Wenn wir uns dem Licht aussetzen, möglichst Tageslicht und möglichst nicht durchs Fenster, sondern möglichst draußen, dann stoppt das direkt erstmal die Melatoninproduktion und startet aber auch gleichzeitig einen Prozess, dass Melatonin so ungefähr 14 Stunden später dann wieder produziert wird, sodass wir dann müde werden und besser schlafen können. Zumindest wenn wir uns an Punkt 1 halten, halt so möglichst zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Und wenn wir dann nach dem Aufstehen uns immer wieder direkt Licht aussetzen, dann ja, ist es halt ultra effektiv, um diese innere Uhr so zu setzen, dass wir zu den Zeiten, wo wir dann Richtung Bett wollen, wo wir dann schlafen wollen, auch müde sind. Weil wir, wie gesagt, unsere innere Uhr setzen, dann zu der richtigen Zeit Melatonin auszuschütten und das nicht irgendwie supplementieren müssen. Und der zweite Effekt, wenn wir uns direkt nach dem Aufstehen dem Tageslicht aussetzen oder ja, grellem LED-Licht drin oder es gibt ja auch so diese Lichtstrahler, die dafür genutzt werden, die viele so als Lichtboxen oder Softboxen für YouTube-Videos habe ich das häufig gesehen, die das dann umfunktioniert haben. Das führt neben dem Stopp von der Melatoninproduktion, stimuliert das die Cortisolausschüttung. Und das führt dazu, dass unser Körper und unser Gehirn aufwacht, ready wird für den Tag. Und hier auch nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Dadurch, dass wir dann morgens, wenn wir das richtig machen mit dem Licht, sowieso Cortisol ausschütten, der Cortisolspiegel steigt und wir wach werden, brauchen wir in den ersten Minuten auch keinen Kaffee. Denn das ist auch etwas, was ich durch Andrew Huberman in meinem Leben verändert habe. Ich versuche, den ersten Kaffee erst so nach 60 Minuten anzusetzen, wenn der Körper wirklich auf natürliche Art und Weise aufgewacht ist. Und dadurch haben wir nicht mehr diese Koffein-Crashes mitten im Tag. Und ja, wir werden auch nicht so hibbelig durch Kaffee morgens, weil wir dann noch Kaffee plus einen auf natürliche Art und Weise steigenden Cortisolspiegel haben. Und das kann ja zu einem unschönen Koffeinerlebnis führen und zu mehreren Crashes durch den Tag. Und das vermeiden wir, wenn wir einfach nicht direkt Kaffee trinken nach dem Aufstehen, sondern erstmal ein bisschen warten, weil unser Körper ja sowieso auf natürliche Art und Weise aufwacht. Und stattdessen sollten wir besser uns wieder hydrieren, weil wir ja sehr, sehr viel Flüssigkeit verlieren nachts und Elektrolyte. Also lieber viel Wasser trinken, im Idealfall ja noch Elektrolyte aufnehmen morgens. Und das ist ein besserer Weg zu starten als mit direkt mit Kaffee. Also wartet lieber eine Stunde. Ich time das so, dass ich dann meinen Kaffee morgens im Auto trinke, wenn ich zur Arbeit fahre. Und das ist immer ungefähr eine Stunde nach dem Aufstehen. Das sind die ersten beiden Tipps. Die dritte Ebene ist das, was ich auch immer, immer wieder hier thematisiere. Und das ist Sport und Bewegung. Ich denke, wenn ihr hier die Folgen hört, dann ist euch hoffentlich klar, dass Sport und Bewegung einfach elementar für unser Wohlbefinden ist. Ich habe unterschiedliche Folgen dazu schon aufgenommen. Wir setzen ja unterschiedliche Hormone frei, unterschiedliche Botenstoffe, die einfach einen ganz krassen Impact auf unser Wohlbefinden haben, wie zum Beispiel ihr in der Folge zu BDNF gehört habt oder ja, zu Endokannabinoiden, die durch die Blut-Hirn-Schranke kommen, die auch durch Bewegung freigesetzt werden und zu einem positiven Gefühl beitragen. Sport und Bewegung hat aber auch Einfluss auf ja, Endorphinproduktion, auf Dopaminausschüttung und ja, selbst Serotonin, Oxytocin nach Sportart kann davon auch beeinflusst werden. Also die Glückshormone, BDNF, Endokannabinoide, alles Dinge, die aus wissenschaftlicher Sicht dafür sprechen, dass Sport und Bewegung einfach so stark unser Wohlbefinden beeinflussen kann, dass in manchen Studien ja, das teilweise besser als ein Antidepressiva abschneidet, wenn die Depression nicht enorm stark ist. Und ich glaube, auch für jeden, der nicht mit Depressionen zu kämpfen hat oder damit leben muss, ist Sport ja für mich wirklich Nummer eins Tool, was das Wohlbefinden angeht, damit es uns gut geht. Und ja, wir sollten natürlich sowohl Ausdauer trainieren als auch in gewissem Maße Krafttraining machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir aussehen sollten wie Bodybuilder. Wer will, kann natürlich aussehen wie ein Bodybuilder. Wenn ihr dabei noch ein bisschen Ausdauertraining macht, könnt ihr trotzdem gesund sein. Wenn ihr das natürlich jetzt nicht auf unnatürliche Art und Weise versucht zu verfolgen. Aber wer Ausdauertraining macht, kurz gesagt, der tut natürlich auch sehr, sehr viel. Das habt ihr in der Zone 2 Cardio-Folge gehört für das Herz-Kreislauf-System, um vielen, vielen Herzerkrankungen oder alles, was mit dem Herzen zu tun hat und Risikofaktoren für ja, ein früheres Sterben. Wer Ausdauertraining macht, verhindert das und tut etwas für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Wer Krafttraining macht, der tut etwas für die Skelettmuskulatur, für die Bänder, für die Sehnen. Und auch das korreliert ganz, ganz stark, vor allem wenn wir uns die Kraft des Quadrizeps, also des Beinstreckers oder der Oberschenkelmuskulatur angucken. Das korreliert nämlich auch ganz stark mit Longevity, also wie lange wir leben. Das hat was damit zu tun, dass ja wir mit mehr Kraft gerade im Alter das neben Balance präventiv gegenüber von Stürzen anzusehen. Und auch die Recovery ist natürlich besser, wenn wir mit einem höheren Kraftlevel ins Alter gehen. Und ja, es gibt natürlich noch viel, viel mehr Effekte von Sport. Aber dazu habe ich schon viele Folgen gemacht. Und dazu werde ich auch noch viele Folgen machen. Ich will es jetzt einfach als einen Punkt erwähnen in den 6 Ebenen der mentalen Gesundheit nach Andrew Huberman. Als etwas, was ihr hoffentlich schon als Routine in eurem Leben etabliert habt und auch beibehalten werdet, weil es unglaublich wichtig ist für unser Wohlbefinden. Sei es, dass ihr eine Sportart macht, sei es, dass ihr ins Gym geht, sei es, dass ihr laufen geht, was auch immer ihr macht, das hilft ja eurem Wohlbefinden und es hilft euch, ein langes Leben mit hoher Qualität zu haben. Und Punkt Nummer 4 ist dann Ernährung und auch hier werde ich einfach nur kurz darauf eingehen, was so die wichtigsten Takeaways von Andrew Huberman sind, denn auch das ist ein riesiges Thema, was eigene Folgen für sich verdient. Aber als Regel bei Ernährung und ich denke, wir alle kennen das Gefühl, also ich kenne es hundertprozentig, wenn ich mich nicht richtig ernähre, wenn mir dadurch schlecht ist oder ich Brain Fog habe, mich nicht konzentrieren kann, mir übel wird oder ich ja müde bin, beim Training nicht performen kann, einfach nur, weil ich mich falsch ernährt habe, was Falsches gegessen habe, mich überessen habe, dadurch auch die Schlafqualität schlechter ist. Und ja, die Lebensqualität schlechter ist. Wir alle kennen dieses Gefühl, wenn wir uns irgendwie wie falsch ernähren, was das für einen direkten Impact hat. Natürlich hat das auch langfristig gesehen, wenn wir immer wieder im Kalorienplus sind, einen sehr, sehr schlechten Impact auf unser Leben im Sinne von, dass wir ja adipös werden und das natürlich das Risiko für viele Erkrankungen in die Höhe schießen lässt. So, was sollen wir aber machen? Möglichst verhindern, dass wir ständig in einem sehr, sehr hohen Kalorienplus essen, zumindest in einem Kalorienplus unterwegs sind, dass wir eher übergewichtig werden. Ich meine, wer Muskulatur aufbauen will, der muss in gewisser Weise, zumindest für eine Zeit lang natürlich oder immer, ein kleines Kalorienplus haben. Ansonsten wird es schwer mit Muskelaufbau. Aber es ist was anderes, ein Plus von 200 bis 300 oder 400, 500 Kalorien am Tag zu haben, als jeden Tag 1000, 2000 Kalorien zu viel zu essen, was in der heutigen Welt ganz schnell und ganz einfach geht, durch eine sehr, sehr hohe Energiedichte in dem Essen. Nehmen wir mal sowas wie, was esse ich denn gerne? Reese's zum Beispiel, Schokolade gefüllt mit Erdnussbutter, unglaublich hohe Kaloriendichte, aber ganz, ganz wenig Volumen, also ganz wenig, was satt macht. Wenn man es jetzt mal mit einem Apfel vergleicht, das hat ein sehr hohes Nahrungsvolumen, auch noch durch die Ballaststoffe und eine sehr geringe Kaloriendichte. Und genau das ist hier auch der Tipp, also möglichst minimal verarbeitetes Essen konsumieren mit, zumindest wer abnehmen will, würde ich immer empfehlen, esst genügend Protein, das macht satt, und esst Lebensmittel wie Obst, Gemüse, die ja die sehr viel Volumen haben, sehr viele Ballaststoffe haben, die uns satt machen, aber eine sehr geringe Energiedichte, die sehr wenig Kalorien haben. Also das komplette Gegenteil von Reese's. oder von quasi allen anderen Süßigkeiten. Und ja, das soll es jetzt auch schon zur Ernährung sein. Das ist einfach unglaublich wichtiges Thema, was wir auch berücksichtigen müssen, wenn es um unser Wohlbefinden und auch wenn es um unsere mentale Gesundheit geht. Der nächste Punkt dürfte für euch auch keine Überraschung sein als regelmäßiger Zuhörer des Podcasts. Und zwar ist das Social Connection, also die Rolle von, ja, von positiven sozialen Beziehungen in unserem Leben. Ich habe euch ja mal die Harvard-Studie hier vorgestellt, die längste Studie der Welt dazu. Und hier nochmal als kurze Erinnerung, war quasi die Qualität der sozialen Beziehungen der stärkste Prädiktor für ein langes Leben mit hoher Lebensqualität und Einsamkeit einer der größten Faktoren, die dazu führen, dass wir früher sterben, dass unsere Lebensqualität eingeschränkt ist und dass wir unglücklich und teilweise depressiv werden. Also Social Connections, soziale Beziehungen, unglaublich wichtig. Hier hat Huberman nochmal angeregt, dass wir uns mal die Frage stellen, welche Interaktionen am Tag mit Menschen ziehen dir Energie? Also was zieht dich eher nach unten, wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst und umgibst? Welche Menschen sind neutral? Und welche Menschen geben dir Energie? Durch welche Menschen fühlst du dich sogar besser? Fühlst du dich inspiriert? Gehst mit einem besseren Gefühl aus Gesprächen oder aus der Zeit heraus, die du mit diesen Menschen verbringst? Und Ziel sollte es natürlich sein, uns mit diesen Menschen zu umgeben für, ja, einen positiven Tribe, ein positives soziales Umfeld, was ein ganz entscheidender Faktor von mentaler Gesundheit ist und von Wohlbefinden. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt und das ist Stress Management auf Englisch. Also wie gut können wir mit Stress umgehen, der in der heutigen Zeit ja jeden von uns betrifft. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber mit Stress umgehen zu können, ist unglaublich wichtig. Vor allem, wenn wir dauerhaft Stress ausgesetzt sind. Zunächst einmal, alleine wie wir Stress bewerten, hat schon einen riesigen Impact darauf, wie Stress uns beeinflusst. Sehen wir Stress als etwas Positives, als leistungssteigernd sogar? Oder sehen wir Stress als etwas Negatives, als etwas Schädliches? Dann wird Stress uns auf jeden Fall negativ beeinflussen und ist gefährlich, vor allem dauerhaft. Also es ist erstmal gut, auch so ein Mindset zu haben, dass Stress nicht unbedingt negativ sein muss, sondern uns auch in gewissen Situationen hilfreich sein kann. Ich denke, wir alle kennen das, so eine Deadline kommt näher, so ein bisschen Stress ist sehr, sehr gut, dass wir ein bisschen produktiver werden und uns dann auch hinsetzen und aufhören zu prokrastinieren. Oder im Sport, wenn ich vorm Wettkampf nicht ein bisschen gestresst bin, da gibt es ja auch gute Untersuchungen oder gute Grafiken, die das darstellen. So, es gibt ein optimal amount of stress quasi in Competition. Und wenn da zu wenig Stress ist, dann bin ich nicht ready, dann kann ich nicht performen, dann fehlt mir was an Performance. Und wenn ich zu doll gestresst bin, dann performe ich auch nicht richtig. Also es gibt da eine goldene Mitte. Dann gibt es, er nennt das Real-Time-Tools, mit Stress umzugehen. Und das ist auf Englisch der Physiological Sigh, also das, dieses, oh, also quasi, wenn wir so gestresst sind, dass wir ja diesen Physiological Sigh automatisch machen. Aber wir können das auch bewusst machen und uns diesen Sigh zu nutzen machen. Und das, die Atemtechnik, die Huberman dabei verbreitet hat, ist auf Englisch Double Inhale, Long Exhale, also dass ihr einmal lange einatmet, dann direkt hinterher nochmal kurz einatmen und dann lange ausatmen. Und er hat viele Podcast-Folgen darüber gemacht, viele Studien sich angeguckt, auch Studien veröffentlicht dazu, dass das der Weg ist, am schnellsten in Echtzeit Stress zu reduzieren. Wer gut im Nose Breathing ist, also durch die Nase lang ein. Nochmal kurz. Und dann lange durch den Mund ausatmen. Meine Nase ist nicht ideal zum Nose Breathing. Die wurde bestimmt schon mal gebrochen. Aber das ist ein anderes Thema. Wer von euch gut durch die Nase atmen kann, der sollte das auch tun. Also dann wirklich lange durch die Nase ein, nochmal kurz hinterher und dann durch den Mund lange ausatmen. Das 3, 4 mal, selbst einmal, werdet ihr merken, bringt euch runter, reduziert Stress. Es ist wirklich krass, es funktioniert. Probiert es mal aus, haltet die Folge an oder macht es danach. Also es klappt wirklich, es ist krass. Es ist echt beeindruckend, dieses Tool. Ich habe das mal versucht, in den Runden beim Rollen dazwischen zu machen oder beim Sparring dazwischen zu machen oder auch manchmal bei intensiven Sachen beim Sport so dazwischen. Man dieses Atemmuster bringt einen wirklich runter. Oder auch im Auto, wenn ich so ein bisschen gestresst bin von irgendwelchen Sachen in der Schule beispielsweise. Und dann gibt es natürlich noch andere Tools, den Umgang mit Stress zu trainieren. Also ich finde beispielsweise Sport ist richtig gut, weil wer zum Beispiel Competitions im Sport macht, der muss trainieren, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. Und das kann sich auch auswirken auf unser Arbeitsleben, auf unseren Alltag, wo wir auch viel Stress haben können. Was auch gut ist, was Huberman empfiehlt, ist die kalte Dusche oder das Eisbad, aber die kalte Dusche sollte eigentlich jeder haben. Wer eine Minute kalt duscht, der wird merken, wie das Adrenalin hochgeht. Und wer es jetzt hier schafft, ruhig weiterzuatmen, ruhig zu bleiben, diesem Impuls nicht nachgeben, jetzt aus der Dusche rauszuspringen und was weiß ich zu machen, sondern ruhig bleiben, drin bleiben in der Dusche und versuchen, ja, weiter zu atmen. Das ist auch das, was ich probiere, wenn ich in der kalten Dusche bin oder im Eisbad. Und das ist ein unglaublich gutes Training, um mit Stress umzugehen. Und das kann man auch ins Leben neben der kalten Dusche und neben dem Eisbad übertragen. Ja, also, das sind die sechs Pillars of Mental Health nach Andrew Huberman. Also, ausreichend Schlaf mit möglichst hoher Qualität. Schnell früh am Tag ins Licht kommen, möglichst ins Tageslicht, also möglichst rausgehen. Aber ich bin ehrlich, also in meiner Morgenroutine versuche ich so ein bisschen so einen kleinen Yoga-Flow zu machen morgens und da ballere ich einfach alle Lichter im Wohnzimmer an und mache es möglichst hell und versuche das gerade im Winter so umzusetzen. Dann genügend Sport und Bewegung im Leben zu haben. 4, auf die Ernährung zu achten. 5, positive soziale Beziehungen und 6, Stressmanagement. Ich werde sicherlich zu den einzelnen Punkten nochmal extra Folgen machen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, gerne raus damit. Per E-Mail jk.klein.info@gmail.com oder Instagram janklein.official. Da antworte ich euch dann gerne auf die Fragen oder Anregungen, die ihr habt. Und ansonsten nochmal eine Bitte an euch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast doch positiv bei der Plattform, auf welcher ihr den gerade hört. Das hilft, dass der Podcast noch mehr Leuten angezeigt wird. Also die Impressionsrate, die geht hier wirklich stetig nach oben. Auch die Hörerzahl geht stetig nach oben. Die Abonnentenzahl bleibt da noch ein bisschen hinterher. Zumindest hören immer deutlich mehr Leute den Podcast, als den abonniert haben. Deswegen, wenn ihr mehr solcher Folgen haben oder hören wollt, abonniert den doch einfach. Ist ein schneller Weg, hier dabei zu bleiben und ja, keine Folgen mehr zu diesen Themen zu verpassen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.